Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Mein heutiger Gast ist ein Multitalent. Sie ist nämlich Sängerin, Psychologin und Coach. Herzlich willkommen, Niovi Klavdianu.
Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Unter anderem geben Sie Seminare gegen Lampenfieber. Sie stehen ja auch auf der Bühne. Kennen Sie das selbst?
Selbstverständlich, das war der Grund, warum ich angefangen habe, mich mit Seminaren gegen Lampenfieber zu beschäftigen. Als ich jung war, gab es kein Lampenfieber. Es ging um das Spielen, um das Miteinandersein und natürlich um den Applaus am Ende, ne, von den Eltern oder die kleine Runde von Gesellschaft, die man da zur Verfügung hatte. Aber wenn man älter wird oder als ich älter wurde, dann fing an, dass die Perfektion so ein großer Teil der Leistung sein sollte, wo die Freude verloren gegangen ist. Für, würde ich jetzt mal sagen, so 3-4 Jahre, wenig Freude, viel Druck. Und dann sah ich, es gibt überhaupt keinen Grund, dass ich weiter singe, wenn ich das nicht genießen kann. Und durch mich kann auch das Publikum nicht genießen. Von da aus habe ich angefangen, mich mit diesem ganzen Thema zu beschäftigen. Was genau ist das? Wie wir ticken und wie können wir das aufheben?
Und jetzt sind Sie ganz gelassen.
Ich habe Tage, wo ich mehr gelassen bin als andere, aber da verstehe ich, dass es an meinen Hormonen liegt. Und dann habe ich Übungen, wo ich das wirklich so innerhalb von 20 Minuten umsteuern kann.
Also ein gelassenes Gespräch mit einer temperamentvollen Frau. Im Deutschlandfunk Kultur ist heute eine Künstlerin zu Gast, Niovi Klavdianu. Ich glaube, man kann auch sagen, eine Lebenskünstlerin. Was antworten Sie denn so auf diese berühmte Partyfrage damals, als es noch Partys gab, wo man so gefragt wird, und du, was machst du so?
Ach, das ist immer noch extrem schwierig in einem Satz zu beantworten, weil die meisten haben einen Beruf oder sagen wir so eine Beschäftigung, eine offiziell. Bei mir aber, in meinem Alltag gehören mindestens 2 bis 3 Beschäftigungen und dann gibt es ganze Wochen, wo ich nur Opern singe, wenn ich in einer Produktion bin und das bedeutet, ich habe fast keine Zeit für mein Coaching. Dann gibt es andere Wochen, wo ich unterwegs bin, vor allem in Skandinavien und ich unterrichte wie verrückt, aber mit so viel Freude. Jüngere Musikstudenten oder Theater, also Performing Artists, also über die große Fallen, in denen man fallen kann als Künstler, von Lampenfieber meine ich. Und dann habe ich auch in meiner Wohnung in Berlin mehrere Gäste, sie wollen irgendwann mal Vorsingen machen oder sie machen gerade Vorsingen, sie möchten sich vorbereiten, ich habe einen Flügel, so wird es gemacht. Also ja, mein Leben besteht aus 3 große Aufgaben, alle liegen mir sehr nah am Herzen. Und an einer Party muss man meine ganze Geschichte vom Anfang an hören, wenn man will oder wenn man darauf besteht. Und das dauert eine Weile.
Okay, dann fangen wir mal an mit dieser Geschichte, Frau Klavdianu. Ich kann schon mal verraten, Sie sind studierte Sängerin und studierte Psychologin. Das hat man jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen rausgehört. Ihr Leben begann in Thessaloniki. Mhm. Dort sind Sie geboren, aufgewachsen. Aus was für einem Elternhaus kommen Sie?
Also der Vater war Pilot in der Luftwaffe, meine Mutter Akademikerin. Die Hälfte der Familie Akademiker, die andere Hälfte Diplomaten. Keiner ist Künstler unter denen. Viele haben bei den Partys, die große Glendia, die große Fiestas, die wir in Griechenland so öfters machen, diese Abendessen mit 75 Leuten. Die meisten von denen hatten eine Gitarre, haben mitgesungen, meistens griechische Lieder oder italienische Sachen, die sehr melancholisch, sehr sensibel sind. Aber keiner von denen war ein professioneller Musiker.
Und es sind alles Griechen? Also eine durch und durch griechische Familie? Also die Frage, warum sprechen Sie so gut Deutsch?
Die Familie ist griechisch durchaus, aber die Familie von meinem Vater stammt aus Zante und das ist eine Insel zwischen Griechenland und Italien. Sie sprechen auch eine Art von Dialekt, wo es so um 30% der Wörter italienisch sind. Und deswegen gab es dieser Zugang, dieser Draht zur Oper in unserem Haushalt von der Familie von meinem Vater. Ich spreche Deutsch, weil ich eine unglaublich ambitionierte Mutter habe, die ich sehr schätze. Ich schätze sehr ihre Art und Weise, wie sie uns erzogen hat. Damals konnte ich das nicht so sehen, aber jetzt bin ich so überglücklich. Sie hat darauf bestanden, dass wir mehrere Sprachen sprechen sollten, weil Griechenland zu klein ist und weil, wenn man irgendetwas aus sich machen möchte, muss man kosmopolit sein. Und so habe ich sehr früh angefangen, musste ich mit einer deutschen Babysitter, ein Au-pair-Mädchen, dann ging ich zur deutschen Schule, ich habe deutsches Abitur gemacht.
Und ach, in Thessaloniki?
In Thessaloniki gibt es eine deutsche Schule, mhm. Genau, vom Bundesministerium, gibt es überall auf der Welt. Und das war eine extrem schwierige, aber unglaublich tolle Erfahrung.
Was ist denn anders an der deutschen Schule als an der griechischen Schule, abgesehen davon, dass Sie da Deutsch sprechen?
Alle Fächer werden auf Deutsch unterrichtet, durch deutsche Lehrer, die aus Deutschland gekommen sind, für 5 Jahre oder 3 oder 8. Nur die Fächer der griechischen Linguistik werden auf Griechisch dann selbstverständlich unterrichtet. Aber alles, also Mathe, Physik, Philosophie, ach, das war mein Lieblingsfach immer. Alles, Erdkunde wird auf Deutsch gemacht. Man lernt sehr schnell, Deutsch zu lernen. Auf der anderen Seite, man vermisst eine gewisse Leichtigkeit, weil das ist eine Schule, die sehr, sehr viel fördert. Also bis man dann das deutsche Abi gemacht hat, muss man einfach sehr, sehr viel leisten.
Also die sehr viel fordert eher als fordert.
Fordert, vielleicht. Yes.
Also es geht da strenger zu als an einer griechischen Schule.
Ja, ja.
Ich habe Sie ja kennengelernt, Frau Klaftianu, oder das erste Mal gesehen als Teilnehmerin in unserer Diskussionssendung Wortwechsel. Das war damals noch eine öffentliche Veranstaltung in der italienischen Botschaft übrigens in Berlin, passenderweise. Und da sind Sie mir sofort aufgefallen als eine Person mit großer Bühnenpräsenz. Waren Sie eigentlich auch als Kind schon so?
Immer.
Oder eher eine schüchterne?
Ich bin niemals eine schüchterne, ich habe niemals eine schüchterne Ausstrahlung gehabt. Ich war immer so ganz bunt, wie ich jetzt bin, ganz laut. Und ich liebe, wenn ich einen direkten Austausch mit Menschen haben darf. Muss nicht singen sein, es kann auch sprechen sein. Aber zum Beispiel, alle meine Ideen werden mündlich viel besser rübergebracht als schriftlich. Ich bin der Performer.
Ja. Und das war schon immer so?
Immer so.
Und haben Sie auch schon gern gesungen als Mädchen?
Sehr gern. Auch viel getanzt. Das tue ich übrigens auch sehr, sehr gern bis jetzt. Also jegliche Form von Ausdruck, wo es persönlich sein darf, gefällt mir sehr. Und nicht nur gefällt mir sehr, das ist zu allgemein. Es macht mich wach. Es macht mich lebendig. Es bringt Optimismus in meinem Leben.
Was haben Sie dann gemacht nach der Schule?
Also ich war in der Fakultät von Psychologie an der Aristotel-Universität von Griechenland und ich habe dort mein Bachelor's gemacht, also 4 Jahre.
Also Psychologie,
Psychologie studiert.
Warum Psychologie? Warum nicht Musik oder Schauspiel?
Weil, wie gesagt, die ganze Familie war so akademisch unterwegs oder sagen wir so diplomatisch akademisch. Aber sie waren große Intellektuelle und sie haben von mir erwartet, dass ich etwas Anständiges studiere. Aber gleichzeitig haben sie mich auch unterstützt in alles, was mit Kunst zu tun hatten. Und es gab immer dieses Gespräch bei uns in der Familie. Ja, im Moment, wir wissen, dass alle sich spezialisieren, weil so der Trend ist. Aber eigentlich Renaissance Man oder Renaissance Woman, wieso denn nicht? Wieso nicht 5 Disziplinen haben? Wieso denn nur eine?
Jetzt verstehe ich ein bisschen, wo Ihr Anspruch an den Perfektionismus herkommt.
Ja.
Aber immerhin wurde Psychologie als etwas Seriöses anerkannt und nicht nur Jura und Wirtschaft.
Gott sei Dank. Dazu hat mein Vater sehr geholfen. Der hat gesagt, aber sie kann doch analysieren. Sie hat großen Spaß am Schauen, wie die verschiedenen Verhandelsweisen sind. Also lassen wir das Kind.
Also Sie haben Psychologie studiert und haben Sie gleichzeitig auch noch Ihre musikalische Ausbildung weiter vorangetrieben?
Im Konservatoire von Thessaloniki habe ich dann Gesang studiert.
Parallel?
Parallel.
Achso, sind ja auch nur 2 Sachen, noch nicht 5.
Genau. Gleichzeitig Superior im Spanischen, Proficiency in Englischen, also 4 Sachen. Aber es waren wirklich schöne Jahre.
Tja, damals vor Corona, als Kontakte und Austausch ja noch ausdrücklich erwünscht waren. Damals erhielt mein heutiger Gast, Jovi Klavdianu aus Griechenland, ein Erasmus-Stipendium für Spanien, für Barcelona, um genauer zu sein. Also eine bis heute der beliebtesten Städte bei jungen Menschen, ich glaube, auf der ganzen Welt. Frau Klavdianu, haben Sie sich auch sofort in Barcelona verliebt?
Sofort, innerhalb von 2 Nächten. Nicht einmal Tagen. Ich habe gesehen, wie gelassen die Menschen sind, wie sie den Kontakt schätzen und pflegen. Sie küssen sich, um Hallo zu sagen. Das machen wir übrigens in Griechenland auch, aber sie machen das noch intensiver in Spanien. Ich habe es geliebt und die Art und Weise, wie man direkt angesprochen wurde, als ob es keinen Filter gibt, als ob man diesen Schatten von Höflichkeit, von sozialer Distanz überhaupt nicht braucht. Es war wirklich ein Traum für mich.
Im Grunde genommen also immer Bühne.
Immer Bühne, ja. Immer Bühne. Aber schön, große Gefühle bedeutet nicht unbedingt oberflächliche Gefühle. Es kann durchaus sein, dass man mehr entdeckt, dass man, wenn man nach mehr sucht, mehr entdeckt von Gefühlen, von Tiefe, von allem.
Und Sie hatten also vorher schon praktischerweise Spanisch gelernt, haben Sie ja gerade erzählt.
Genau.
Sodass Sie dort also weiter Psychologie studieren konnten.
Genau.
Und was war mit der Musik?
In der Musik musste ich das dann vom Conservatoire so ein Jahr freinehmen. Aber ich habe die Montserrat Caballé angeschrieben, damals war es mit Briefen. Und sie hatte keine Zeit für mich. Sie hatte Zeit, um mich einmal zu hören, aber danach hat sie mich zu einer ihrer Lieblingskolleginnen geschickt, die Mercè Ponti in Barcelona. Und da habe ich für ein ganzes Jahr Privatunterricht gehabt.
Aber Sie haben direkt an Montserrat Caballé geschrieben? Das ist ja auch couragiert.
Ich
bin die Größte der Großen.
Also das ist wirklich ein großer Teil meiner Persönlichkeit. Weil ich diesen Filter nicht brauche, nehme ich an, manchmal irrtümlicherweise, dass die anderen diesen Filter auch nicht brauchen. Ja, ich habe Montserrat Caballé angeschrieben, selbstverständlich mit 2 Recommendations, also 2 Empfehlungen. Empfehlungen von meinen Lehrern in Griechenland. Und sie hatte Zeit für so 45 Minuten, um mich zu hören. Aber das war es dann. Damals war sie schon auch selbst sehr viel unterwegs. Die Mercè Ponti war aber ein Traum. Sie war damals so 65 Jahre alt ungefähr. Sie hat einen jüngeren, knackigen Mann bei sich. Also sie hatten wirklich eine tolle Beziehung, die sehr viel um Musik ging und mit Musik zu tun hatte. Und ich wurde dadurch sehr inspiriert.
Trotzdem, es ging dann wieder zurück nach Griechenland. Sie mussten ja Ihr Studium abschließen.
Genau.
Und Sie haben dann beide Studiengänge abgeschlossen.
Genau.
Psychologie und Gesang. Und dann ging es gleich wieder weiter in die weite Welt. Also sind Sie so eine unruhige Natur, ne?
Wie gesagt, das Kosmopolitische wurde immer so als eine ideale Lebensweise bei uns in der Familie gesehen. Und ich trage das bis jetzt. Also ich wohne in Berlin seit 12 Jahren, aber irgendwann mal wird es woanders gehen. Zu Ihrer Frage. In Griechenland hatten wir selbstverständlich tolle Lehrer, auch die Technik und alles. Wir haben das auch ziemlich gut hingekriegt. Aber in USA gab es eine tolle, wirklich wunderbare Mezzosopranistin, die Dolores Ziegler. Sie kam ursprünglich aus Atlanta, hatte aber in Bonn und in Köln in Deutschland 16 Jahre eine riesen Karriere gemacht in den Theatern. Als Dorabella und als Orfeo, also in großen Partien vom Fach, von der Mezzosoprano-Fach. Und wir haben uns in einer Produktion in Griechenland kennengelernt, wo ich im Chor war, weil ich ein kleines Mädchen war. Und sie war die Protagonistin, sie war Orfeo. Ich habe sie auch angesprochen, sie hat mich auch gehört und dann dachte ich, ich kann sie fragen, ob ich irgendwie weiter, ob es sich lohnt. Ich dachte niemals, dass ich zu ihr persönlich gehen würde, ob es sich lohnt, dass ich weiter was mache aus meiner Stimme. Sie meinte ja auf jeden Fall und sie hat mich eingeladen. Das war wirklich so eine Großzügigkeit, habe ich selten in meinem Leben erlebt. Sie hat gesagt, komm für diesen Sommer, also für den nächsten Sommer, bei mir zu Hause. Du bleibst 2 Monate. Ich gebe dir Unterricht jeden Tag und dann schauen wir weiter.
Und wo lebte sie dann?
Washington D.C. Mhm. Sie hat mich so gut auf die Beine gestellt, dass ich irgendwie dann doch sehr gut vorbereitet bin. Und am nächsten Jahr habe ich dann die Prüfungen für das Masters, Masters of Music Opera Performance an der Universität von Maryland angefangen mit Stipendium, weil damals war es großes Geld, wenn man das selber bezahlen wollte. Und für Griechen war es fast nicht machbar. Und so fing ich an in Maryland. 2 Jahre Masters und dann 3 Jahre PhD, ein Doktor, die Doktorarbeit.
Und worüber haben Sie promoviert? Über welches Thema?
25 verschiedene Sorten von Wiegenliedern. Das war meine Promotion.
Das finde ich ja lustig.
Wie macht man das in Iran? Wie macht man das in Afrika? Wie macht man das in Europa? So.
Ich finde das lustig, weil Wiegenlieder ja sowas Beruhigendes haben. Und Sie vom Temperament genau. her ganz...
Kann man das explosiv machen?
Gegensätzlich wirken.
Ja.
Mhm. Also insgesamt hatten Sie ja eine sehr gute Zeit in den USA. Warum sind Sie dann da wieder weg? Auch weil Sie wieder diese Unruhe in sich verspürten?
USA war aus der professionellen Sicht tatsächlich eine tolle Geschichte und auch mein Studium. Ich habe nie in meinem Leben solche wirklich großzügige, tolle Menschen, tolle Lehrer gefunden wie in USA. Aber es war zu weit weg von zu Hause. Und ich vermisste Europa. Ich vermisste Europa mit der Freiheit, die man spürt, wenn man in Europa lebt. Ich rauche nicht, aber man darf rauchen. Ich trinke nicht viel, aber man darf trinken. Und man darf draußen sein und man darf laut sein. Und alles das, auf Englisch sagt man Devices. Ich hatte sie sehr vermisst. Ich wollte wirklich zurück. Und ich dachte mir, sowieso eine Karriere in Europa wird es möglicherweise einfacher laufen von der Hinsicht, dass vieles hier durch die Regierungen subventioniert werden, ist nicht alles ein Neoliberalismus wie in den USA. Und das war der Grund. Und deswegen habe ich USA verlassen nach 6 Jahren und bin nach Europa gekommen. Und dann kam ich auf Berlin zu.
Die Sängerin und Psychologin Niovi Klavdianu, geborene Griechin, verließ nach 6 Jahren die USA und kam dann nach Berlin, das ist jetzt so rund 12 Jahre her. Was erhofften Sie sich denn von Berlin, Frau Klavdianu? Warum sind Sie hierher gekommen?
Es gibt 3 Opernhäuser, 3 staatliche Opernhäuser. Es gibt 60 Aufführungen pro Nacht oder es gab vor der Corona-Krise. Von Tango bis auf griechische Lieder, auf türkische, auf brasilianische Rhythmen, alles. Und natürlich 2 Konzerthäuser und mehrere Möglichkeiten, dass man auch kleinere Projekte wie Liederabende oder kleine Konzerte aufführt. Dazu, ich kam aus Washington D.C. und vorher Barcelona. Ich liebe große Städte.
Also es gibt all diese Möglichkeiten, Opernhäuser, Konzerthäuser, Kammermusiksäle noch und nöcher. Und, das kann man jetzt glaube ich ahnen, es wird dann doch nicht so leicht für Sie hier Fuß zu fassen als Sängerin, ne?
Ja, überhaupt nicht leicht. Und die Wahrheit ist, ich hatte keine Ahnung. Es gibt ein großes System, das Sänger vorbereitet, damit sie professionelle werden. Aber im Moment, wo sie professionelle sind, gibt es keine Arbeit für die oder keinen Zugang. Ich glaube, das Wort ist wirklich Zugang. Es gibt wie viele, ein X-Nummer von tolle Hochschulen in Deutschland, das gleiche in den USA. Und es kommen pro Jahr mindestens 3000 neue Sänger auf den Markt. Und dann die Frage ist, die Theater brauchen aber nicht 3000 neue Sänger im Jahr. Das bedeutet, es gibt die Agenten, die so zwischen den Theatern und den Künstlern gibt und man muss durch den Agent kommen, damit man zu dem Theater vorgeschlagen wird und dann kann das Theater entscheiden, wie und was und ob.
Und das wussten Sie alles nicht
zu
Beginn, oder?
Nein, keiner sagt das. Ich sage das jetzt so, weil einer meiner Hauptpunkte, wenn ich meine Lampenweber-Seminare unterrichte, ist, ich nehme mindestens einen halben Tag, um die Realität des Berufs zu schildern. Man muss es wissen. Man muss wissen, man muss unbedingt mit irgendetwas anders beschäftigt sein, um Geld zu verdienen, weil dieser Beruf, es ist ein toller Beruf, ich würde ihn nie wechseln, aber man braucht Geld. Jedes Vorsingen kostet Geld.
Warum?
Das ist noch eine andere systemische Sache. Die Agenten, ich sage das anders. Vor 50 Jahren gab es 4 Agenten in Europa. Das heißt, jeder Sänger würde durch diese 4 Agenten Arbeit finden oder nicht, wenn er nicht gut genug war oder wenn er kein Glück hatte. Im Moment gibt es mindestens 400 Agenten in Europa. Das bedeutet, nicht jeder Agent ist gut genug, um dir oder um einen Arbeit zu besorgen. Sie müssen aber überleben. Das heißt, sie möchten überleben durch die Coachings, die sie machen, als Vorbereitung für die Sänger, dann für die Theatervorbereitung, Vorsingenvorbereitung. So verdienen sie ihr Geld. Oder wenn man zu ihnen vorsingen möchte, würde man dann 60 Euro bezahlen oder 40 oder 50.
Moment, also sie bewerben sich um eine Rolle als Sängerin und müssen zahlen für das Vorsingen?
Genau, das ist absolut der Hammer in der klassischen Musik. Ist aber genauso. Mhm. Also stellen Sie sich vor, ich möchte mich für einen Agenten in Wien bewerben, dass er mich kennenlernt.
Ach, nur bei dem Agenten, gar nicht bei dem...
Nicht bei den Theatern, nein, bei den Agenten. Aber man muss zu dem Agenten zuerst kommen. Ne? Nehmen wir an, ich muss zu einem Agenten in Wien, möchte mich bewerben. Dann sagt er, ja, kommen Sie, Sie hören sich interessant an. Dann muss ich Flug bezahlen, Hotel bezahlen. Und dann muss ich den Pianisten bezahlen und dann muss ich auch eine Summe, so um die 40 Euro, für die Agentur bezahlen. Das bedeutet 500 Euro oder 400 Euro für jedes Vorsingen. Für die lieben Kollegen, die am Anfang sind, das sind große Summen.
Na klar. Sie kamen her und dachten, ich gehe da einfach mal hier vorbei im Kammermusiksaal und... So hat es dann aber nicht funktioniert.
Nee, gar nicht. Ich habe angefangen, alle diese ungefähr 400 Agenten anzuschreiben. Mit Video, damals war es so der Anfang von YouTube, mit Video und mit einer Biografie. Und ich erinnere mich, wie poetisch ich damals war. Also ich habe wirklich keinen so strikten, kopfigen Lebenslauf geschickt, sondern ich habe wirklich von meiner Liebe zur Musik, zur Poesie, zu der Bühne geschrieben. Also nicht zu lang, aber trotzdem, es gab immer, immer eine persönliche Nachricht. Und dann kam die Antwort, ja, nein, nicht einmal mit herzlichen Grüßen. Jetzt geht's gerade nicht, kommen Sie, melden Sie sich nächstes Jahr. So waren die Antworten. Am Anfang, wenn man nicht bekannt ist, wird man auch nicht geschätzt.
Und das war ja mehrere Jahre lang so.
Ja, mindestens 4.
Oh.
Aber irgendwie kam man durch, aber nur schrittweise und sehr, sehr langsam.
Zwei Fragen. Die erste, wovon haben Sie gelebt dann in diesen Jahren?
Nochmal, meine tolle Mutter, muss ich sagen, ich habe die Zeit ausgenutzt oder benutzt, um NLP zu studieren, eine Weiterbildung in neurolinguistischen Programming machen und dann nochmal 2 Jahre Hypnose zu machen, danach Lampenfieber-Weiterbildung. Also Lampenfieber-Weiterbildung bedeutet, wie man unter Stress irgendeine so große Aufgabe richtig gut macht. Das hat auch mit Public Speaking zu tun, zum Beispiel bei den Wissenschaftlern, muss nicht nur mit Künstlern zu tun haben. Also ich habe die Zeit genutzt, um Weiterbildungen zu machen und danach habe ich direkt angefangen, meine Version von wie man Lampenfieberkurse am besten unterrichtet, zu schildern. Und dann habe ich angefangen zu unterrichten.
Also Sie haben dann Seminare gegeben und als Coach gearbeitet. Und die zweite Frage, wie haben Sie das dann mental überstanden, diese ganzen Jahre, und dann nicht gesagt, so jetzt nach 4 Jahren, okay, ich gebe auf, was ja eine normale Reaktion gewesen wäre.
Ich glaube, wir Künstler, ich kann nicht von allen sprechen, ich spreche aber sehr, sehr gern von mir und von meinen Lieblingsmenschen, die Künstler sind. Das Künstlertum ist nicht nur ein Beruf. Selbstverständlich werden wir bezahlt. Wir müssen auch unsere Kosten, wir haben Kosten, wir müssen auch unsere Miete zahlen und gut leben. Aber es ist vielmehr eine Sache der Seele. Man möchte sich ausdrücken. Und deswegen kam mir damals nie im Kopf, dass ich jemals aufgeben würde. Und auch jetzt 12 Jahre später, ich habe tolle Aufträge und das freut mich sehr, aber es ist nicht jeder Tag eine Party. Es gibt auch jetzt provokative Momente und Situationen, wo ich nicht weiß, mit einem bestimmten Theater oder Regisseur oder wie es weitergehen sollte. Trotzdem, ich habe nie daran gedacht, aufzugeben.
Wirklich nicht?
Eine Sache der Seele und der Identität auch.
Mein Gast ist die Sopranistin und Psychologin Jovi Klavdianu. Sie hat harte Jahre ohne Engagement hinter sich. Über einige Umwege ist es ihr dann ja aber doch gelungen, wieder als Sängerin Fuß zu fassen. Und Frau Klavdianu, ihr Gesangsfach ist der hochdramatische Sopran. Können Sie uns Laien erklären, was das ist?
Im deutschen System der Fächer, der Stimmfächer, gibt es innerhalb von dem großen Fach Sopran bestimmte Unterfächer. Eins von denen ist die hochdramatische Sopranistin. Und das bedeutet, man hat eine sehr, sehr gut gelungene Tiefe, was meistens in den Sopranfach nicht der Fall ist. Man hat eine sehr geprägte Mittellage, wo man richtig laut und prägnant aussprechen kann. Und dann muss man eine unglaubliche Höhe haben, weil diese Partien von Richard Strauss und Richard Wagner und nicht nur, aber auch Schostakowitsch und Benjamin Britten und alles das, sie brauchen also bis zu einem Contrado, bis zu einem hohen C, muss man sehr, sehr stabil, stark und leidenvoll singen können.
Dann hören wir sie mal in einem Stück von einem dieser Richards, nämlich als Brünnhilde aus Richard Wagners Ring, Siegfried in diesem Fall. Ewig war ich, ewig bin ich. Mein heutiger Gast Jovi Klavdianu als Brünnhilde. Gut zu hören, die Tiefen, die Mittellage und vor allem die Höhen. Sie mögen aber nicht alles von Wagner, glaube ich. Ne? Frau Klavdianu, kann das sein?
Ich darf das jetzt nicht offiziell sagen.
Ja, wir sind unter uns, wie wir
da sind
sehen.
Wir unter uns. Ich liebe die Walküre. Liebe die Walküre. Ich liebe auch Lohengrin. Ich finde den Tristan und Isolde ein unglaubliches Stück, nur es ist zu lang. Diese 4,5 Stunden, aber wir sind unter uns, ich habe das offiziell nie gesagt.
Nein.
Man könnte in 3,5 Stunden oder in 3 Stunden dasselbe gesagt haben, auch dieselbe Emotion erzogen haben. Diese 4,5 ist mir zu lang.
Endlich finde ich mal hier eine Leidensgenossin. Was ist denn Ihre Lieblingsrolle?
Ach, Elektra, Richard Strauss. Er macht das in unter 2 Stunden, 1 Stunde 45 Minuten von reiner Musik.
Gibt ja auch nur einen Akt.
Er schafft alles. Er schafft alles. Vom Anfang bis Ende. Alle Emotionen, alle Zustände der Psyche, alle anderen Persönlichkeiten werden richtig tief geschildert. Und die Musik ist grandios.
Und warum lieben Sie die Elektra besonders, diese Rolle?
Sie ist eine Griechin. Selbstverständlich. Ich liebe die Musik von Richard Strauss sehr. Also ich bin einfach dafür gebaut, sagen wir so. Ich schwinge mit dieser Musik. Mhm. Aber was die Elektra so hat, was mich berührt ist, ich komme aus der griechischen Tragödie. Wir haben das nicht nur in der Schule gemacht, sondern ich habe das als Schauspielerin gemacht. Ich lese das zu Hause. Es gibt so diese perfekte Art von Balance, was es vor 2500 Jahren gab in der Kunst. Es gibt einen Gott, der nie auf der Bühne kommt. Es gibt immer einen Tod, was nie auf der Bühne stattfindet. Trotzdem, in unserem kollektiven Unterbewusstsein gibt es einen mächtigen Gott und es gibt einen mächtigen Tod und ein mächtiges Leben danach. Und die Katharsis, die man spürt in den Tragödien, öffnet uns alle zu einer neuen Dimension. So habe ich die Tragödien wahrgenommen. Mhm. Und Strauss macht das richtig gut mit seiner Elektra.
Denn es ist ja eine, für diejenigen, die es jetzt gerade nicht parat haben, eine sehr blutige Geschichte. Elektra will eben Rache nehmen für die Ermordung ihres Vaters Agamemnon und hat deswegen vor, ihre eigene Mutter Klytämnestra umzubringen. Das erledigt dann allerdings ihr Bruder Orest für sie. Wann haben Sie das letzte Mal die Elektra gesungen, Frau Klavdiano?
2018 November in Barcelona. Im Palau de la Musica mit dem Orchestra de Vallès.
Und wann das nächste Mal oder überhaupt, wann singen Sie überhaupt das nächste Mal öffentlich, meine Corona?
Das ist jetzt sehr, sehr schwierig zu sagen. Leider sind alle unsere Engagements abgesagt, bis auf weiterem. Also keiner weiß genau, wann wir wieder anfangen werden, auf der Bühne sein zu dürfen. Und ich habe einen Berater der Regierung, was die Gesundheit angeht, der deutschen Regierung gehört vor ungefähr 5 Tagen. Er hatte irgendetwas gesagt über 18 Monate, weil auf der Bühne sind so um die 60, 70 Menschen gleichzeitig und im Orchestergraben auch noch so viele. Das bedeutet, es ist eine große Gefahr für die Infizierung unter uns, nicht nur für das Publikum, für den Zuschauerraum meine ich. Ich habe keine Ahnung. Es macht mich so traurig, dass wir im Moment verzichten müssen. Aber ich mache weiter mit meinen persönlichen Projekten. Ich mache im Moment neue. Ich nehme meine Lieblingssongs auf, so 1 pro 2 Wochen. Und ich mache Video und ich stelle das auf YouTube. Und ich mache meine Kommentare. Und zumindest so ist meine Seele wieder voll.
Frau Klavdiano, singen Sie eigentlich auch privat, so zu Hause, wie andere Leute beim Kochen oder?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich koche oder putze und gleichzeitig singe. Aber es kann durchaus sein, dass ich an einem Tag so extrem Lust habe, etwas zu singen. Dann suche ich mir die Musik raus. Ich habe so einen riesengroßen Bücherregal, wo es alles Mögliche da gibt. Vom Jazz bis zur Bluegrass-Musik und von Tango bis natürlich zur Klassik. Gestern Abend zum Beispiel, ich wollte Samuel Barbers Hermit Songs singen, 10 Uhr nachts. Natürlich, selbstverständlich nicht zu laut, weil wir Nachbarn haben, wir müssen respektvoll mit den anderen umgehen. Aber ich habe um 10 Uhr abends tatsächlich die Musik rausgeholt, ich bin an meinem Flügel gesessen, dann habe ich so ein kleines bisschen, bin durch die Lieder gegangen. Das ist nochmal für mich, ja.
Und Ihr Mann freut sich dann auch, wenn Sie zu Hause singen?
Ja, meistens. Meistens. Irgendwie liebt er die Turandot gar nicht. Er liebt, in der Turandot gibt es das andere, also die andere Protagonistin, die Liu. Die ist nämlich diejenige, die so ganz sanft ist und die am Ende stirbt. Und Yorgos ist so ganz identifiziert mit der Liu und er findet die Turandot eine freche Massmörderin und er mag sie gar nicht. Also wenn ich die Turandot zu Hause singe, ist immer noch, ich mag die Liu viel lieber.
Die Oper von Puccini, eigentlich wären Sie jetzt ja auch voll in den Proben zu Turandot.
Die Premiere wäre vor 2 Wochen eigentlich. Ich wäre schon, hätte schon die Premiere und 2 Vorstellungen hinter mir. Ja, wäre sehr schön gewesen.
Aber Jovi Klavdiano lässt sich sicher nicht unterkriegen.
Auf keinen Fall.
Ich danke Ihnen herzlich für den Besuch hier bei uns.
Ich danke Ihnen auch.